hey, wen rufe ich denn an? Ja, ich rufe meinen Kumpel so und so an. Ey, den Typ so und so, ey, den kenne ich schon aus dem Studium und dödödö. Und da kommst du einfach erstmal nicht rein. Also, und vor allem da, ich sage mal, da, wo wirklich viele Ressourcen sind, reinzukommen. Also sagen wir mal, da, wo fett bezahlt wird, reinzukommen. Das ist ja der Punkt.
Hallo liebe Ella Rober, ich bin sehr froh, dich heute bei uns begrüßen zu dürfen, hier im Podcast vom Tonstudio für Frauen. Erstmal schön, dass du da bist. Hi.
Ja, hi. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Yes, wir haben uns kennengelernt. Generell habe ich von dir gehört über die Anke von Easy gemacht, die auch schon bei uns im Podcast war. Und jetzt korrigiere mich gerne, wart ihr eine der Mithauptveranstalter von der CO Pop? Oder also ihr wart jedenfalls auch auf der CO Pop?
Genau, also wir sind nicht Mitveranstalter, so groß dann doch nicht. Wir haben aber jetzt im dritten Jahr in Folge unsere eigene Subkonferenz im Rahmen der CO Pop gehabt. Das heißt, wir hatten einen eigenen Tag, wo wir unsere Themen als Pro-Musik gesetzt haben, wo wir Themen, die wir für unsere Zielgruppe, also Musikschaffende, wichtig finden, platzieren konnten. Und ja, ich glaube, ich darf behaupten, auch in diesem Jahr sehr erfolgreich.
Genau, und an diesem Tag war ich nämlich da und genau, zu diesen Vorträgen, also das hat natürlich auch sehr viel mit mir gemacht. Ich habe dazu damals auch eine Podcast-Folge aufgenommen, weil das eben natürlich super aktuelle Themen sind, super relevante Themen. Und ich darf hier auch meine Ignoranz outen, also gegenüber, was ein Verband macht. Ja, ich habe das einfach gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, das klingt irgendwie nett, pro Musik, klingt super. Ich habe einfach kein Bewusstsein dafür gehabt. Ich selber komme ja nicht so aus der Musikbranche, dass ich da jetzt schon ewig unterwegs wäre. Ich komme generell aus der Corporate-Welt und habe ja indirekt über Musikproduktion und meine Liebe zur Musik überhaupt den Weg in diese Branche gefunden. Und es wird Zeit, dass nicht nur ich mich mit diesen Themen auseinandersetze, was da eben auch noch dazu gehört, was ein Verband für MusikerInnen machen kann. Und deswegen freue ich mich eben umso mehr, mit dir sprechen zu dürfen. Und jetzt fangen wir erstmal an mit dir, wo du so ein bisschen herkommst und wie du zum Pro-Musikverband gekommen bist, vielleicht auch deine Motivation dahinter.
Ja, total gerne. Soll ich einfach anfangen zu quatschen? Okay.
Genau.
Yes, okay. Dann lege ich los. Also genau, mein Name ist Ella Rover. Ich bin von Haus aus Cellistin. Also ich komme aus der klassischen Musik, habe an einer Musikhochschule studiert, viele Jahre, diverse Abschlüsse in irgendwie mein Diplom, Master Kammermusik, neue Musik auch noch ein Examen gemacht. Also komme wirklich aus einer sehr konservativen, könnte man sagen, Musikrichtung. Habe aber schon in meinem Studium sehr früh, ich sag mal so, links und rechts geguckt und Dinge gemacht, die eigentlich nicht meinem Studienplan Orchesterinstrument Cello entsprachen. Und ich habe das ganz lange, witzigerweise, das erzähle ich immer in Seminaren, die ich gebe, überhaupt nicht als Berufsperspektive gesehen, sondern eher so als sowas, ach ja, das mache ich halt gerne und es macht mir irgendwie Spaß und ja, ich kann damit irgendwie auch Geld verdienen, aber das ist ja kein Beruf, weil selbstständig sein mit dem Instrument, das gibt's ja gar nicht. Und Überraschung, das gibt's doch und das ist ein echter Beruf und ein Berufsweg und den bin ich dann irgendwann tatsächlich auch gegangen und es hat aber eben relativ lange gedauert für mich persönlich, da so ein Selbstbewusstsein für zu entwickeln, zu sagen, das ist ein Beruf, die Selbstständigkeit in der Musik ist ein Beruf, weil in meinem Studiengang oder in meinem Werdegang mir das nie aufgezeigt worden ist, an den Institutionen, an denen ich unterrichtet worden bin. Und wir wissen ja alle, also dann ist man sozusagen in diesem Beruf oder in der Praxis und ich habe auf jeden Fall ganz lange auch gedacht, mich kann nichts unterkriegen. Also ich bin so gut und ich bin so gestärkt in dem, was ich tue. Mir kann gar nichts passieren und wir wissen alle, dann ist doch was passiert und da konnte auch ich dann nichts machen. Die Corona-Pandemie hat zugeschlagen. Ich bin persönlich sehr stark davon betroffen gewesen. Ich hatte wirklich von jetzt auf gleich gar keine Aufträge mehr. Und das hat mich sowohl genau finanziell als auch ich sag mal so persönlich in eine sehr starke Krise gebracht, weil es eben so die Frage der Identifikation, wer bin ich eigentlich, wenn ich zum einen nicht mehr arbeiten kann, aber vor allem auch irgendwie keine Musik mehr machen kann oder nur noch für mich. Genau, also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Krisenmoment, wie wahrscheinlich für ganz, ganz viele andere Musikschaffende auch. Und in dieser Situation haben wir uns vernetzt mit ein paar Leuten und haben uns immer wieder die Frage gestellt, was können wir denn jetzt hier machen? Irgendwie verändert sich nichts und irgendwie haben wir auch das Gefühl, dass die Politik gar nicht wahrnimmt, was unsere Bedarfe in der Situation sind, weil immer wieder so auch Hilfsprogramme aufgesetzt worden sind, die dann irgendwie nicht richtig zugetroffen haben und uns nicht erreicht haben. Und wir haben dann wirklich, ich sag mal, es waren einige Leute, die versucht haben, über ihre individuellen Kontakte Dinge zu verbessern konkret, und es hat irgendwie nie geklappt. Und dann stand man immer wieder an dieser Schwelle zu, ja, wir brauchen irgendwie jemanden, der in der Politik für uns spricht eigentlich. Und dann haben wir uns damals mit den 7 Gründungsmitgliedern zusammengesetzt und irgendwie gesagt, irgendwie gibt es sowas noch nicht für das, was wir machen, nämlich in der Selbstständigkeit. Warum eigentlich? Und dann haben wir uns ein bisschen umgeguckt und geguckt, gibt es denn da zum Beispiel die Möglichkeit, bei Verdi sich anzudocken oder bei der Deutschen Orchestervereinigung, heute Unisono. Und wir haben irgendwie bei allen Institutionen und Vereinen, die wir uns angeschaut haben, festgestellt, dass sie nicht so richtig zu dem passen, was wir eigentlich machen. Und haben dann ermutigt durch UnterstützerInnen gesagt, hey, dann machen wir das doch jetzt mal. Und haben uns dann gewagt, 2021 sozusagen für Mitglieder zu öffnen und zu sagen, mal gucken, wer so verrückt ist, da jetzt mit einzusteigen. Und das waren auf Anhieb, da erinnere ich mich noch dran, direkt 400 Mitglieder von jetzt auf gleich. Also das war wirklich ein Momentum, da haben sich viele Musikschaffende wiedergefunden. Wir waren ganz gut vernetzt über Deutschland, also über große Flächen Deutschlands. Und dann haben wir losgelegt. Genau, das ist so die Gründungsgeschichte. Und weil du eben gesagt hast, was ist meine Motivation? Genau, das ist für mich immer so ein wichtiger Faktor. Ich habe vorher immer gedacht, ich kann alles alleine lösen und habe da gemerkt, plötzlich fehlt mir jeglicher Hebel. Denn es gibt Probleme, in denen ich selber nicht die Lösung sein kann. Zumindest nicht alleine. Und für mich war das ein ganz wichtiger Punkt, dieses Empowerment zu spüren, zu merken, oh, hier können wir wirklich gerade zusammen etwas bewegen, wo ich selber immer gegen Wände gelaufen bin. Und das motiviert mich bis heute total.
Wahnsinn, mir war nicht bewusst, dass ihr so jung seid. Das, also doppelte Ignoranz, also oh mein Gott. Weil da hätte ich jetzt auch gedacht, dass es euch natürlich schon viel länger gibt, oh mein Gott. Und der krasseste Satz gerade auch, also ich meine, das ist ja eh schon alles krass. Wer bin ich, wenn ich keine Musik mehr machen kann? Das ist ja auch eine der Grundmotivationen fürs Tonstudio für Frauen. Also da schließe ich mich mit ein. Ich bin auch eine dieser Musikerinnen, die andere Wege in ihrem Leben finden mussten, um zum Beispiel Geld zu verdienen, weil wegen Mutterschaft. Andere Musikerinnen kommen zu uns, die waren schon auf der Bühne, die waren schon in FIFA. Und dann gab es auch wieder viele Gründe, die in der Struktur der Branche liegen, die sie gezwungen hat, irgendwie erstmal zu, ich nenne es verstummen. Also einfach keine Musik mehr nach draußen zu geben, weil sie entweder nicht produziert werden kann, weil keine Zeit ist, um sie aufzunehmen oder Auftritte zu machen. Und deswegen, das ist so eine der Grundmotivationen, warum auch Frauen zu uns kommen, dass es weitergeht, dass sie Musik machen, nicht nur machen können, sondern sich damit eben auch zeigen können. Und dann ist natürlich, warum es uns auch im Moment noch braucht, dieser Sisterhood-Gedanke. Dieser Gedanke, wir stehen nicht in Konkurrenz, sondern wir tun uns zusammen, co-kreieren vielleicht auch, weil auch hier ist es wieder so, bloß weil ich alles alleine machen kann, auch in der Produktion, heißt ja nicht, dass ich alles alleine machen muss oder dass das im besten Sinne auch der Musik ist. Und bei uns kommen dann natürlich naturgemäß, also das Schöne ist, ne, da tut sich viel, da gehen oft so wie Dämme brechen und dann kommt ganz viel Musik. Und dann ist die Frage, was mache ich denn jetzt und wie geht's weiter? Und deswegen kommen wir dann zu den Themen, wo wir ganz schnell bei so einer Arbeit wie in dem Verband sind. Ne? Also genau, und dann war ich ja eben auf der CO Pop. Ich war genau an dem Tag da mit den Panelen. Heißt das, um Gottes Willen, ich bin jetzt aus dem Audiobereich, habe jetzt Paneele gesagt, ich glaube Panels, ne?
Also so kenne ich es, aber ich hätte jetzt auch gar nichts gesagt.
sagen, wenn man Paneele, also Panels. Naja, jedenfalls, die waren ja alle interessant. Ich habe, wie gesagt, auch schon eine Podcast-Folge dazu gemacht. Ich würde mal so zwei große Themen gerade identifizieren, die eben auch unsere, ich nenne sie jetzt mal Artists, weil es sind Musiker, Produzentinnen, betreffen. Das eine ist ganz massiv KI, wie gehen wir damit um? Und das andere ist die Veranstaltungsbranche, weil das ist ein Thema. Ne? Viele kommen mit der Motivation, ich möchte eben Songs produzieren, damit ich damit mich bewerben und auftreten kann irgendwo. Und auch diese Branche, sag ich mal, in beiden Fällen stehen wir als einzelne Musikerinnen sehr großen wirtschaftlichen Mächten gegenüber. Ja, und da gab es die Panels nicht ohne Grund. Und ich habe dich dann im Anschluss auch gefragt, ja, und aber schön, jetzt wissen wir das, dass das ein Problem ist und es keine politische Lösung dafür gibt. Und was kann jetzt ein Verband machen? Und da die Antwort, die möchte ich dir gerne nochmal, die darfst du gerne nochmal selber sagen.
Ja, ja, genau. Also ich kann ja mal so ein bisschen aus der Praxis Beispiele nehmen, weil ich finde gerade jetzt das Thema KI, was ja in mehrfacher Hinsicht auch nochmal verknüpft ist mit dem Thema Musikstreaming und Vergütung im Musikstreaming, mit dem Thema beschäftigen wir uns schon sehr lange, ist zum Beispiel die Tatsache, dass wir als Verband eingeladen werden vom Kulturstaatsminister, um in Runden mit zum Beispiel dem Bundesverband Musikindustrie, aber auch den DSPs, also den Streaming-Plattformen selber, also diesen Wirtschaftsmächten, über die wir jetzt sprechen, mit denen an einem Tisch zu sitzen und darüber zu diskutieren, erstmal das Narrativ der Problemstellung eigentlich aufzumachen. Also das ist ja immer sehr basal, weil wir, also du und ich und die Musikschaffenden da draußen, wir sind uns ja alle einig, es gibt ein Verteilungsproblem. Das heißt, es kommt einfach in der Wertschöpfung da, wo eigentlich alles entsteht, bei den Kreativen, zu wenig an. Und es wird zu viel woanders abgeschöpft. Dann wird immer so ein bisschen mit den Fingern drauf gezeigt, gegenseitig, wo zu viel abgeschöpft wird. Und das wird zu diskutieren sein. Aber es ist eben ein schönes Beispiel dafür. Also die als EinzelmusikerInnen werden vielleicht ein Peter Maffay und ein Herbert Grönemeyer eingeladen, bei diesem Tisch mit dabei zu sein. Aber eben du und ich als individuelle Musikerin nicht. Und da ist es eben sehr wichtig, dass wir ein Mandat geben an Verbände, die vor allem Ressourcen da reinstecken können, weil das ist es ja am Ende. Ne? Wir haben viel jetzt über Ressourcen geredet. Kreative wollen ihre Ressourcen gerne auch in kreative Prozesse geben und das sollen sie unbedingt. Aber um Arbeitsbedingungen nachhaltig zu verbessern und gerade in diesen Prozessen, wo so Riesenprobleme auf die Branche zukommen, dann auch wirklich die Interessen vertreten zu wissen, muss man sein Mandat irgendjemandem geben. Und genau da kommen eben Verbände ins Spiel. Das heißt, wenn ich Musikschaffende bin und sage, ja, ich möchte, dass sich jemand um dieses Thema kümmert, und zwar in meinem Sinne, dann wäre es gut, Mitglied in einem Verband zu sein, der im besten Fall vielleicht ja ein Portfolio hat, wo das bereits thematisiert ist, vielleicht Positionspapiere dazu schon veröffentlicht worden sind, um zu sagen, hey, ich glaube, die machen das im Sinne der Musikschaffenden, denen möchte ich mein Mandat dafür geben, genau.
Mhm. Ja, und da kam eben diese Ignoranz ins Spiel, wo ich mir dann dachte, ja, natürlich Logo, weil ich sehe mich schon als politische Person. Allerdings zeigt eben auch da wieder, ne, die Frage ist immer derjenige, der betroffen ist, derjenige, der auch die Ressourcen hat, da eine Veränderung herbeizuführen. Und die konnte ich sehr oft in meinem Leben leider nur mit Nein beantworten. Also aus gesundheitlichen Gründen, alleinerziehen, solche Themen. Das heißt, ich habe mich da so ein bisschen bequem mir so gesagt, naja, ich kann ja jetzt da nichts machen, das interessiert ja niemanden, was ich denke, ja. Und deswegen fand ich das umso spannender, dass eigentlich so ein Verband eben auch in meinem Interesse politisch aktiv sein kann. Jetzt hat sich mir aber die nächste Frage gestellt, ich würde mich mit meiner Musik als relativ klein bezeichnen, also ich trete nicht auf zum Beispiel, ne, und ich habe sehr geringe Streaming-Einnahmen. Und da war so die Frage, ab wann macht es denn für mich, also ich meine, das eine ist, dass ich politisch vielleicht wirken möchte, das ist das eine, aber macht es denn auch so Sinn, sag ich mal, als Musikerin, Produzentin ab einem gewissen Punkt einfach zu sagen, ja, das wäre jetzt schon ein sehr guter Zeitpunkt, das zu tun, also sich in einem Verband anzuschließen.
Also genau, es kommt natürlich total darauf an, was für ein Verband. Also das finde ich schon wichtig zu sagen. Ich kann ja jetzt sozusagen vor allem für uns sprechen. Ich glaube, dass es wichtig ist oder der richtige Moment, bei uns Mitglied zu werden, wenn man sich in seiner Tätigkeit tatsächlich professionell etablieren möchte. Oder wenn man sagt, ich nehme das so ernst, was ich mache, dass ich auf unterschiedlichen Ebenen den professionellen Anspruch dafür habe. Und dann glaube ich, ist es wichtig zu sagen, ja, und dass ich möchte, dass dieser Beruf, den ich auch als Beruf sehe, auch politisch Raum hat. Und dann glaube ich, ist eben der nächste Schritt zu sagen, ich glaube, ich möchte auch in einem Berufsverband Mitglied werden. Es ist tatsächlich sehr spannend, weil wir oft auch gefragt werden, weil es ja auch eine Frage ist von Einkommen. Grundsätzlich auch die Frage, wann bin ich denn professionell? Bin ich nur professionell, wenn ich einen Großteil meines Einkommens damit oder mit der Musik generiere? Wir haben uns tatsächlich bewusst bei der Gründung dagegen entschieden, das als das Hauptkriterium zu nehmen, weil ja die Gründe, warum wir uns gegründet haben, die waren, dass genau da die Probleme liegen. Also wir haben eine Situation, dass ein Großteil der freien Musikschaffenden in Deutschland einfach in prekären Einkommenssituationen sich befindet. Viele haben Nebentätigkeiten genau deswegen. Und da beißt sich immer, wie ich so schön sage, die Katze wieder selbst in den Schwanz. Denn die Frage ist ja, wollen wir was verändern? Oder wollen wir erst was verändern, wenn wir genug verdienen? Aber brauchen wir nicht eigentlich diese Struktur, um was zu verändern, damit wir wieder den Beruf, also in dem Beruf mehr verdienen? Genau. Und deswegen bin ich persönlich tatsächlich ein großer Fan davon, zu sagen, ey, das ist Empowerment, also mach das unbedingt. Unser günstigster Mitgliedsbeitrag ist irgendwie 60 Euro im Jahr, also 5 Euro im Monat. Ich glaube, das ist total vertretbar, auch wenn man nicht ein Wahnsinnseinkommen erzielt. Und dafür hat man einige Benefits auch. Also ich persönlich bin immer nicht so ein Freund davon, die Benefits so runterzurattern, aber ja, da gibt es sowas wie eine kostenlose Rechtsberatung. Ich weiß nicht, wenn ein Auftraggeber mal nicht zahlt. Wir unterstützen ganz konkret bei den Next Steps, bei Fragen einer Beratungsstelle, wo man sich einfach melden kann. Also das sind so ganz praktische Tipps, aber ich persönlich finde vor allem die Argumentation zu sagen, ich gebe mein Mandat in die Politik weiter. Das ist für uns der relevanteste Faktor und das macht dann eben für uns zum Beispiel einen großen Unterschied, ob ich jetzt zur Politik gehe und sage, ich vertrete 400 Leute oder ich vertrete 800 Leute oder vielleicht potenziell irgendwann 2000 Musikschaffende in Deutschland. Und das ist wichtig.
Voll. Voll. Okay, also es gibt wirklich keine Gründe mehr, das nicht zu tun.
Bist du denn schon Mitglied?
Nein, ich werde mich sofort anmelden. Nein, ich wollte tatsächlich mit dir erst sprechen. Das ist jetzt ein bisschen meine Excuse, weil es mich wirklich erstmal aufrichtig auch interessiert hat, das von dir auch zu hören. Du hast gerade auch einen Punkt angesprochen aus dem Bereich Streaming, diese ungleiche Vergütungsverteilung, oder die ist einfach unfair. Es ist einfach, der eine sagt, so viel kriegst du halt und man kann da nicht, also man kann sagen, also zum Beispiel kann man sagen, ich finde auf Spotify dann eben nicht statt. Und das bedeutet gleichzeitig, ich finde auf Spotify halt nicht statt. Also das ist, und damit finde ich halt bei sehr vielen nicht statt. Also wenn ich meinen Musiklink teile und sie halt einfach nur diese Plattform nutzen, dann habe ich da Pech gehabt. Das ist ja auch eine Art Marketingplattform, ne? Absolut. Und dieses Vergütungs- und Verteilungssystem ist nämlich auch eine Motivation, warum viele Musikproduktionen lernen möchten, weil die immer noch zu 98% in Händen von Männern liegt. Und sie ja dann auch im Grunde den Preis bestimmen können, dass, also so viel Anteil habe ich vielleicht an dem Song, weil ich es kann, und genau so viele, und so viel kostet das auch. Und das ist was, ich kenne das jetzt halt für die Produktion. Ich frage mich halt auch, diese grundsätzlichen Ungleichheiten, gibt es da vielleicht auch Lösungen über einen Verband oder die Politik, weil wir bieten jetzt sozusagen mit Tonstudio für Frauen einfach, das ist ja sozusagen wie privat oder halt, als Unternehmen eine Initiative, um diese Ungleichheit um der zu entgegnen ein bisschen, ja, um das ein bisschen zu verändern. Gibt es da überhaupt Möglichkeiten, auch da vielleicht so zu wirken? Ja.
Ja, also genau, ist auf jeden Fall, finde ich super, weil du den Finger so in die Wunde legst, auf jeden Fall. Unsere Aufgabe ist natürlich vor allem erstmal Aufmerksamkeit auf diese Themen zu richten. Also weil wir ja wissen, dass der erste Schritt von Veränderung immer ist, dass überhaupt der Status quo, also die Analyse des Status quo angenommen wird, und zwar von, ich sage dann immer, dann haben wir sozusagen die politische Seite, aber die unterschiedlichen politischen Lager. Wir haben die Stakeholder der Musikindustrie, und ich hatte das eben beim Musikstreaming zum Beispiel gesagt, allein die Tatsache, dass wir jetzt sagen, es ist eine der Status quo ist, es gibt ein Problem mit der Verteilungsgerechtigkeit, ist zum Beispiel etwas, was die nicht alle Stakeholder der Musikindustrie anerkennen. Genauso ist das eben bei dieser Thematik, was sagen wir mal jetzt einfach Gender Pay Gap, die ja nachgewiesenermaßen, weil zum Beispiel der Deutsche Musikrat eine Studie oder das Musikinformationszentrum eine Studie zu diesem Thema gemacht hat. Wir wissen, dass nachgewiesenerweise in der Selbstständigkeit die Gender Pay Gaps noch viel, viel höher ist als unter Angestellten. Also da haben wir zum Beispiel unter KomponistInnen eine Gender Pay Gap von irgendwie 49%. Also es muss einfach nur diese Zahlen, das ist einfach der irre Wahnsinn. Und da besteht jetzt im Moment natürlich vor allem die Aufgabe, immer wieder darauf hinzuweisen und bei Projekten, die eben neu entstehen, zu gucken, dass man das, was wir ja schon aus Studien wissen, also anwenden, was wir wissen, um einen Ausgleich herzustellen. Das heißt zum Beispiel auch bei, also wenn Stellen besetzt werden oder wenn Ausschreibungen gemacht werden, den Pool an BewerberInnen direkt divers zu gestalten. Also ne, da haben wir jetzt sozusagen nicht nur das Thema Gleichstellung drin, sondern eben auch das Thema Diversität insgesamt. Zu gucken, dass zum Beispiel in Juries für Förderprogramme, dass die divers sind. Und zwar in allen Faktoren divers. Und genau an diesen Stellen können wir natürlich zum Beispiel Einfluss nehmen. Und wir können Projekte sichtbar machen, die genau das tun. Also die diese Werte vertreten und die sich aktiv für eine Verbesserung einsetzen, wie jetzt zum Beispiel Music Family Hub, mit denen gemeinsam wir ja dieses Panel bei unserer Konferenz auch gemacht haben, wo es jetzt um Care-Arbeit konkret ging. Erstaunlicherweise, oder ich bin immer wieder erstaunt darüber, dass das dann doch noch so in den Anfängen steht in der Musikindustrie. Ne? Da hatten wir auch an dem Tag drüber gesprochen, dass das nicht schon im Zentrum steht. Aber wie, vielleicht hast du die Erfahrung auch gemacht. Also ich jetzt als, bin ja auch noch nicht so lange Mutter, habe auch die Erfahrung gemacht, dass immer dann, wenn man plötzlich selber in der Situation steht, merkt man das erst. Und da muss ich mir auch an meine eigene Nase fassen, weil vorher habe ich das Thema ja auch so in der Form nicht auf dem Schirm gehabt.
Care-Arbeit ist auch einer der häufigsten Gründe, warum Musikerinnen zu uns kommen. Weil spätestens, wenn Kinder da sind, es oft unmöglich wird für sie zu sagen, dann und dann gehe ich ins Studio. Oft auch finanziell, oft aber eben auch einfach organisatorisch. Und da ist es einfach Gold wert, zu Hause selber produzieren zu können. Dann gibt es noch ganz andere Themen, dass oft der Partner derjenige war, der produziert hat und dann auch so eine Art Gatekeeper wird. Und ein großer Punkt, den du genannt hattest, diese Pay Gap, ne? Es gibt einfach keine
Gender Pay Gap, ja.
Gender Pay Gap, genau. Das kenne ich aus dem Corporate-Bereich auch, dass Frauen ganz anders verhandeln, bis hin zu einfach, ich verhandle gar nicht und ich warte einfach ab, ob ich vielleicht ein bisschen mehr Geld bekomme. Das heißt also, das Gap in einer Selbstständigkeit stelle ich mir allein schon so vor, dass es für Frauen ganz schwer ist oft, also weil wir das nicht anerzogen bekommen haben, ordentlich zu verhandeln, sich selber einen gewissen Preis zuzugestehen. Also oft sind sich die Frauen auch gar nicht bewusst, welchen Wert sie und ihre Arbeit haben. Also das erleben wir auch oft, dass es so dieses, kannst du mir mal irgendwie Saxophon einspielen? Und da ist immer der erste Impuls, ja klar, das mache ich, das gebe ich dir einfach so. Das ist zwar schön im Sinne von Sisterhood bei uns und es gleicht sich auch in gewissen Weisen aus, ne, weil dann arbeitet man so miteinander. Aber oft ist es, würde ich behaupten, auch in den Frauen so ein bisschen drin oder eine Art Unsicherheit, wie viel ist denn eigentlich meine Arbeit wert? Und ich sage immer den Satz, bloß weil es Spaß macht, heißt das nicht, dass es keine Arbeit ist, ne? Und ich meine mich zu erinnern, dass du eine Art Tool entweder entwickelt hast oder noch am Entwickeln bist, wo man überhaupt mal den Wert, den die Arbeit, die du machst, auch bei Auftritten haben, hat als Fakt.
Mhm. Ja, genau. Also wir haben tatsächlich, also das ist super spannend, weil es ist total mein Kernthema. Also ich gebe öfter Seminare zum Thema Verhandlungen auch. Und das ist mir tatsächlich ein totales Anliegen. Interessanterweise, also du hast auf jeden Fall recht, es gibt grundsätzlich immer eine Tendenz, einen Unterschied zwischen weiblich und männlich gelesenen Personen, sage ich jetzt einfach mal, beim Thema Verhandlung. Aber unter Musikschaffenden grundsätzlich gibt es diese Problematik von, wir machen das, wir lieben das, wir haben eine Leidenschaft dafür und dann sozusagen das Thema Geld. Und die Angst davor, einmal darüber zu sprechen, das einzuordnen, auch Überlegungen dazu zu machen und die dann eben auch zu verbalisieren. Ich glaube, dass noch zusätzlich ein wichtiger Faktor in der Selbstständigkeit in der Musikindustrie passiert. Und zwar, dass die Jobs vergeben, ganz oft Männer sind. Also das heißt, ich glaube, es ist noch nicht mal unbedingt, also ich glaube, die Verhandlungssituation ist für viele herausfordernd, aber dieses Buddytum, was wir halt, also was ich in jeder, in so wahnsinnig vielen Musikproduktionen, gerade Live-Produktionen erlebt habe, ist einfach dieses, hey, wen rufe ich denn an? Ja, ich rufe meinen Kumpel so und so an. Ey, den Typ so und so, ey, den kenne ich schon aus dem Studium und dödödö. Und da kommst du einfach erstmal nicht rein. Und gerade da, wo viele Ressourcen liegen, also in den großen Musikproduktionen, in den Fernsehproduktionen, in hier Voice of Germany, also da sitzen halt Produktionsleiter oder da sitzen musikalische Leiter. Und da reinzukommen, ist einfach wahnsinnig schwierig. Und das passiert zunehmend häufiger, weil es eben auch darüber diskutiert wird und weil es Quoten gibt und weil es dann eben auch die Gegenmodelle gibt, ne, wo wirklich Bands zusammengestellt werden mit vor allem weiblich gelesenen Personen. Aber da reinzukommen, ist wahnsinnig schwer. Also und vor allem da, ich sage mal, da, wo wirklich viele Ressourcen sind, reinzukommen. Also sagen wir mal, da, wo fett bezahlt wird, reinzukommen. Das ist ja der Punkt. Da wollen wir ja hin. Und also das ist, finde ich, so ein wichtiger Aspekt nochmal zusätzlich dafür, weil wenn ich sowas wie Gender Pay Gap zum Beispiel im Bereich Komposition mir angucke, dann muss ich zum Beispiel, wenn ich kann, brauche ich auch um die zeitgenössische klassische Musik, kann ich dann gehen und sagen, da sind irgendwie, glaube 96% der Komponisten, die wirklich als ordentliche Mitglieder und Geld da abgreifen, sind einfach Männer über 60. Weiße Männer über 60 so. Und ich will nicht die Männer haten, aber ich will nur sagen, es ist auf jeden Fall völlig ungleich verteilt, wo es viele Aufträge und Ressourcen gibt und die gehen eben einfach nicht, Stand jetzt, noch nicht gleichermaßen an männlich und weiblich gelesene Personen. Und jetzt komme ich aber zu deiner Frage nochmal. Die da war, die musst du mir jetzt nochmal stellen.
Ich weiß es auch schon nicht mehr, weil ich wollte jetzt daran kurz anknüpfen. Können wir...
Ja, auf jeden Fall gehen wir da weiter.
Weil da habe ich nämlich, also zu dem Thema war ich schockiert bei der Vergabe von Fördermitteln. Ich hatte 2022, da war auch noch Corona, ein Festival veranstaltet, ein Flinter-Hip-Hop-Festival. Und war schockiert. Ich habe es dann selber gestemmt. Ich war schockiert. Ich meine, einerseits, ich habe schon gemerkt, so rein menschlich wäre der Wille da gewesen, mich zu unterstützen. So ein Festival aus der Hüfte. Ich wollte meine Artists gut bezahlen, habe ich auch. Gleichzeitig waren dann so Kriterien wie, Hip-Hop, haben die studiert. Wo ich mir denke, wie bitte? Ich mache hier gerade ein Festival für Frauen oder ja, Flinterstimmen, was sehr wichtig ist. Was vielen Zugang ermöglicht, die nicht alle in Berlin hocken und eben da auftreten können, sondern sie auch, die das im Wohnzimmer aufnehmen können. Und das ist die Frage, ob sie das studiert haben. Ich habe das als Gatekeeping empfunden. Ja, und wenn das nicht das Kriterium war, dann war halt das online das Thema war, wo ich mir dachte, also wir sind jetzt gerade in Corona, da wäre es schon cool, ihr würdet auch Online-Sachen fördern. Und noch cooler fand ich das Argument, nee, du kriegst kein Fördermittel, weil du hast ja noch nie ein Festival veranstaltet, wo eine gewisse Anzahl an Menschen da war, wo ich mir auch denke, ja, das ist ja der Sinn, warum ich Fördermittel brauche, damit ich überhaupt erstmal dahin komme. Also die Branche, also muss ich schon sagen, Und da habe ich halt auch gedacht, okay, also am besten hast du das studiert, bist idealerweise eh sowieso verfügbar, hast gar nicht das Thema als Frau oder als Mensch mit Einschränkungen, dass du jetzt nicht überall auf der Bühne stehen kannst und möchtest, ne, sondern das vielleicht auch einfach zu Hause aufnehmen kannst. Also ich fand es nicht fair. Jetzt können wir nochmal überlegen, was die zweite Frage war. Die Frage war dieses Tool, dieses Vergütungstool.
Gerne. Genau. Oh Gott, ja, dann kriege ich hier richtig einen auf den Deckel. Genau, und unser Vergütungstool, also in meinen Seminaren spreche ich tatsächlich auch in einem Abschnitt immer darüber, dass ich wichtig finde, quasi den Markt zu kennen. Also grundsätzlich zu wissen, hey, was wird dann in diesem Bereich verdient? Was verdienen andere denn da? Und dann gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu recherchieren. Und eine Möglichkeit ist unter anderem unser Gagenkompass von ProMusik, der für unterschiedliche, vor allem Live-Situationen sozusagen, einfach einen Richtwert ausspuckt. Ich habe da schon sehr viel drüber gesprochen. Nochmal zu sagen, das ist ein Richtwert. Das heißt, wir haben einfach, ich habe es blöd gesagt, wir haben 50 MusikerInnen in diesem Bereich gefragt, was verdienst du? Und das ist grob der Schnitt. Das heißt nicht, dass du einen festen Anspruch darauf hast, dass du diese Summe bekommst. Aber du weißt, es gibt offensichtlich Leute, die das bekommen. Und das sozusagen als Leitplanke mitzunehmen, zum Beispiel wenn man verhandelt oder wenn man ein Angebot schreibt, das halte ich tatsächlich für sehr wichtig. Vor allem, wenn man in Bereiche geht, wo man vielleicht noch keine Erfahrung mit der Preiskalkulation gemacht hat. Wenn man plötzlich eine Anfrage auf dem Tisch hat, die was ist, wo man noch nie von gehört hat oder so, umso mehr. Also unbedingt immer gerade in diesen Bereichen, bevor man zusagt oder eine Zahl schickt, einmal recherchieren, hey, was gibt's denn hier links und rechts und genau. Und unser Gagenkompass ist tatsächlich ein Tool dafür. Ich sag mal, man kann auch sein, wenn man einen Kollegen oder eine Kollegin hat in dem Bereich, kann man die auch einfach anrufen. Oder am besten etabliert man, das ist immer meine Lieblingsforderung, einfach mehr über Geld zu sprechen, wenn man tatsächlich irgendwo ist. Weil die Antworten sind manchmal sehr, sehr spannend. Auch immer schön, wenn man mit einer Kollegin oder einer Kollegin spricht, die dann plötzlich 200 Euro mehr für den gleichen Job kriegt am gleichen Abend. Und dann, wichtig, nicht sich über die Kollegin aufregen, sondern einfach nur mitnehmen und sagen, ah, danke, dass du so transparent bist. Das hilft mir beim nächsten Mal, mehr zu fordern, zum Beispiel. So.
Das stimmt, das stimmt. Und ich glaube, das wäre auch ganz hilfreich, so eine Art Tool für das Thema ja, Songs, die produziert werden. Weil da eben auch die Unsicherheit ist, ich habe den Song geschrieben oder ich produziere jetzt vielleicht, ich helfe beim Recording oder ich helfe beim Mischen. Wie viel das wert ist, also wir versuchen auch eben über Podcasts und auch mal über Workshops darüber zu reden. Aber da, auch da, man kann nur einen Kompass vorgeben, weil es ist immer auch eine Verhandlungssache und es kommt ja immer auch auf den Song dann an, auf die eigentliche Arbeit.
Finde ich auch total cool, dass du das aufbringst, weil tatsächlich bei der CO Pop auch ein anderer Musikproduzent auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey, ich bin irgendwie noch nicht Mitglied, aber ich sehe mich noch nicht bei euch. Weil wir natürlich gestartet sind als, also wir heißen Verband freier Musikschaffender. Ich persönlich würde da immer zum Beispiel Produktion und alles Elektronische mit reinnehmen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir Stand jetzt in der Sichtbarkeit noch nicht viele Themen haben, die zum Beispiel ProduzentInnen betreffen. Genauso jetzt zum Beispiel DJs. Und da wollen wir auf jeden Fall ran, auch die Inhalte dafür zu schaffen. Aber, und das sage ich dann auch jetzt nochmal an deine Zielgruppe, Inhalte werden bei uns ja immer über die Mitgliederversammlung sozusagen reingegeben. Und das heißt, ich brauche quasi die Leute als Mitglieder, die mir den Auftrag geben, was zu machen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, um sozusagen das so rum auch zu verstehen, zu sagen, ich kann jetzt nicht, wenn ich sozusagen gar keine Musikproduzentin bei mir im Verband habe, kann ich mir irgendwas aus den Fingern saugen, habe aber natürlich überhaupt nicht die Expertise. Und die Expertise ist das, was unheimlich wichtig ist, um Themen anzuschieben, weil wir wollen ja nicht, also wir wollen nicht irgendwas Abstraktes, sondern wir wollen dann ja auch Dinge tun, die für Musikproduzentinnen in der Realität eine Verbesserung darstellen. Und das kann sich immer nur aus dem ExpertInnenwissen der Leute selber speisen.
Siehst du, und das meinte ich, deswegen, ich habe darauf vertraut, wenn ich dich interviewe, dann wird der Auftrag oder ja, der Auftrag an mich, der wird ankommen. Also ich sehe das jetzt noch mehr als meinen Auftrag, weil es geht nämlich nicht um meine Musik, sondern eben auch solche Themen mit reinzubringen, weil das ist mir ein Anliegen, weil ich es ja sehe. Ich sehe es ja und ich sehe, wie fähig die sind und wie toll die sind. Aber da ist halt ganz viel Unsicherheit und ja, woher soll es auch kommen? Und okay, Auftrag ist angekommen. Ich glaube, wir sollten im Austausch bleiben und das Thema da präsenter mit reingeben. Und das ja, werde ich im Anschluss an das Interview auch tun.
Sehr schön. Du siehst mein breites Grinsen. Das freut mich auch.
Wie schön. Okay, liebe Ella, magst du noch irgendwas mit uns teilen, zum, woran du vielleicht gerade noch arbeitest, was ich nicht erwähnt habe, was ich nicht von der CEO Pop oder woran ihr gerade arbeitet oder was euch noch ein Anliegen ist?
Ja, also genau, ich mache gerne ein bisschen Werbung. Wir arbeiten ja jetzt schon ein bisschen länger mit Expertinnen an einem Leitfaden Elternschaft. Tatsächlich auch so, also ne, es gibt ja immer diese zwei Ebenen. Ich hatte es eben gesagt, wir können für Aufmerksamkeit sorgen, Projekte featuren. Wir wollen aber grundsätzlich auch empowern, sozusagen ein bisschen die Angst nehmen vor so Administrativen, was wir ja wissen, was in der Selbstständigkeit oft sehr überfordernd sein kann. So empfinde ich das persönlich auf jeden Fall auch oft. Also man muss eben alles selber machen und das heißt, alles Administrative ist erstmal eine Herausforderung und die Elternschaft, das habe ich auf jeden Fall gelernt, ist etwas, was mit sehr vielen Amtsgängen und administrativen Dingen zu tun hat und mir hat es auf jeden Fall geholfen, mir einen Plan zu machen und mich vorzubereiten und dafür musste ich mir in meiner speziellen hybriden Arbeitssituation sehr, sehr viel individuell zusammensuchen und mich beraten lassen und das habe ich einfach bezahlt tatsächlich und ich hatte die Ressourcen, dass ich das bezahlen konnte, wofür ich sehr dankbar bin und die Idee von unserem Leitfaden Elternschaft und auch der weiteren Zusammenarbeit mit Expertinnen in diesem Bereich, die dann auch unsere Mitglieder potenziell beraten können direkt, ist eben Zugang dazu kostenfrei zu machen. Also erstmal zu sagen, wir haben hier jetzt mal so Wissen zusammengestellt, was für Musikschaffende, die hybride Tätigkeiten haben, die in der KSK sind. Das sind ja so sehr spezielle Konstellationen, gerade in der Kombination mit Elterngeld, Mutterschaftsgeld etc., wo wir das alles zusammenstellen und kompakt in so einem gedruckten, aber auch digitalen Handout machen. Das soll jetzt im September, Oktober veröffentlicht werden und da möchte ich auf jeden Fall explizit Werbung für machen, weil ich mich da sehr drauf freue. Genau, weil da schon sehr viel Gehirnschmalz von diversen Leuten reingeflossen ist und ich hoffe, dass wir da zumindest zum Beispiel das Thema Empowerment von dieser Seite zumindest nochmal unterstützen und flankieren können und mir ist natürlich klar, eben damit, das ist alles nur ein kleiner Schritt, aber viele kleine Schritte machen dann hoffentlich trotzdem, ebnen einen Weg.
Voll. Also das ist ein sehr wichtiges Thema und tatsächlich sind bestimmt 2/3 bei uns Mamas. Also mein Sohn ist schon 22, aber wir haben halt viele, die sind mittendrin. Ist so faszinierend. Ist mir ein Rätsel auch, wie sie es schaffen und es fasziniert mich wirklich, was sie schaffen mit 3, 4 Kindern und trotzdem nebenbei ihre Musik so ernst nehmen. Da sind wir wieder bei dem Satz, wer bin ich, wenn ich keine Musik mehr machen kann und die das für sich einfordern, aber nicht blöd, sondern es dient ja allen. Und auch, ich sehe es halt auch so, das war auch meine Motivation, ich lebe das ja meinem Sohn vor, dass ich das mich mit all dem auch ernst nehme. Und ich habe zum Glück diese Zeit hinter mir, aber ich weiß eben, wie komplex und anstrengend und vor allem fordernd das auch sein kann. Und deswegen finde ich das mega, mega sinnvoll und hilfreich. Ja, sehr schön. Super.
Ja, danke schön.
Sehr cool, meine Liebe. Ich würde jetzt gleich noch nach dem Interview mit dir kurz im Austausch bleiben. Aber an dieser Stelle erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für echt wichtige Themen, wie ich finde. Und dass du vieles mal aufgedröselt hast für uns, was ihr macht und für wen vor allen Dingen auch. Und ich denke, dass das sehr, sehr wertvoll ist für sehr viele unserer Hörerinnen. Lieben Dank.
Ja, ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung auch.
Ciao, Ella.